Nachdem Jesus Christus am Kreuz gestorben und dann wieder auferstanden war, hat er seine Jünger in alle Welt geschickt, um überall das Evangelium weiterzusagen. Aber schon als er noch auf der Erde war, hat er sie einmal losgeschickt und hat ihnen den Auftrag gegeben, die Botschaft vom Reich Gottes im Volk Israel zu verbreiten. Er hat eine lange Rede gehalten, um sie auf diese Aufgabe vorzubereiten. Und im Rahmen dieser Rede hat er auch von den Gefahren und Anforderungen des Auftrags gesprochen. Wir finden das in Matthäus Kapitel 10, die Verse 16 bis 26. Das ist gleichzeitig auch der Text, über den wir anschließend die Predigt hören. Jesus sagt dort: Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid darum klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und Könige führen. Und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, dann wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Menschen werden ihre nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern. Der Bruder, den Bruder. Und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, dann flieht in eine andere. Ich sage euch, noch bevor ihr mit den Städten Israels zu Ende seid, wird der Menschensohn kommen. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Diener nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Meister. Und der Diener, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Hat man schon den Hausherrn Beelzebul genannt, Teufel, dann wird man seine Leute erst recht so nennen. Fürchtet euch also nicht vor den Menschen.
Ein junger Christ aus Eritrea, der berichtet Folgendes. Habe ich da etwas Gas? Er sagt, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und entschied mich bereits in jungen Jahren, Jesus nachzufolgen. Zusammen mit meiner Familie besuchte ich eine Full-Gospel-Gemeinde in Asmara und wirkte aktiv mit. Im März 2002 veränderte sich meine Situation schlagartig. Die Kirche wurde geschlossen und uns Gläubigen wurde verboten, uns zum Gebet zu treffen. Etliche Mitglieder unserer Gemeinde wurden verhaftet und irgendwo eingesperrt. Trotz Nachforschungen konnte ich keine Spur von ihnen finden. Ich bekam Angst und entschloss mich zu fliehen. Es war eine lange, mühevolle Flucht, doch endlich kam ich nach Deutschland und beantragte Asyl. Mein Antrag wurde abgelehnt und ich wurde in mein Land zurückgeschafft. Kurz nach meiner Ankunft musste ich in die Armee eintreten. Es war eine schwere Zeit, besonders als Christ. Ich hatte es zwar geschafft, meine kleine Bibel in das Armeecamp zu schmuggeln. Das heimliche Lesen darin gab mir täglich Kraft. Doch eines Morgens ertappte mich ein Offizier, als ich gerade dabei war, mein kostbares Buch zu verstecken. Ich wurde auf der Stelle verhaftet und ins Gefängnis abtransportiert. Ich wurde verhört und man wollte mich zwingen, mich der orthodoxen Kirche anzuschließen. Als ich ablehnte, wurden meine Füße und Hände auf dem Rücken zusammengebunden. Sie fingen an, mich zu treten und zu schlagen. Und als ich immer noch nicht bereit war, meine Meinung zu ändern, wurde ich gefesselt und über mehrere Stunden in die pralle Sonne gelegt. Als sie merkten, dass ich nicht kapitulieren wollte, ließen sie mich frei. Doch durch die Folter ist eine meiner Hände verstümmelt, dass ich sie nicht mehr gebrauchen kann. Meine Liebe zu Jesus jedoch, die Bereitschaft, ihm zu dienen, hat sich nicht geändert. Leider ist das keine Ausnahme. Leider gibt es heute zigtausend Christen, die solche Dinge zu erleben haben. Die wegen ihres Glaubens verfolgt, gequält und getötet werden. Eine Wirklichkeit, die uns eher fremd ist, weit weg von uns, aber die einfach gegeben ist. Letzten Sonntag war ja der Sonntag der verfolgten Kirche. Das ist das fünfte Jahr so. Und die Gemeinden werden dazu ermutigt, an diesem Sonntag etwas zu diesem Thema verfolgte Kirche zu machen. Und weil wir ja letzten Sonntag Sonntagsdate hatten, habe ich mich entschlossen, das diesen Sonntag zu tun. Es ist kein erfreuliches Thema, das wir heute miteinander betrachten. Es ist kein erquicklicher Text, den wir gehört haben. Es ist ein Text, der uns eher Angst macht. Wir wollen uns heute Gedanken machen über die Situation als Christen in dieser Welt und vielleicht auch wieder einmal so uns die Wirklichkeit vor Augen zu führen, auch wenn sie nicht so leicht ist. Was nämlich Jesus hier sagt, lässt einem fast den Atem stocken. Ein schlimmes Bild. Für die Jünger: Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist eine Katastrophe. Das klingt überhaupt nicht vernünftig. Denn Schafe sollten Wolfsherden meiden, schon gar nicht in sie hineingehen. Jesus sagt nicht einmal, dass die Jünger als Herde, dass er sie als Herde sendet und dass sie als Herde irgendwo leben werden, wo es rundherum Wölfe gibt. Nein, viel dramatischer. Er sendet die Schafe in die Wolfsherden hinein. Er schickt diese Schafe in ein außerordentlich gefährliches Gebiet. Und am liebsten würden wir Jesus sagen, bitte, bitte, tu das doch nicht. Dir ist doch alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Tu doch das nicht. Jesus sucht doch einen anderen Weg als uns, diesen Wölfen auszusetzen. Und wenn du schon uns in die Nähe dieser Wölfe senden willst, dann sende uns als große Herden, dass wir wenigstens in der Überzahl sind. Und dann haben wir immer noch genug mit diesen Wölfen zu tun. Aber bitte sende uns nicht in diese Wolfsherde hinein. Das würden wir schon sagen, wenn uns das Bild nicht so romantisch kommt, sondern wenn wir wirklich mal sehen, was es heißt, als Schaf in eine Wolfsherde hineinzulaufen. Mit diesem Bild von den Schafen, die in die Wolfsherde geschickt werden, zerstört Jesus die Vorstellung eines friedlichen und bequemen christlichen Lebens. Wie das Leben aussehen wird, beschreibt er dann ziemlich konkret. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und Könige führen und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Bis hier könnten wir uns noch immer zurücklehnen und denken, ja, das, was Jesus sagt, das ist ja für die Apostel. Das ist ja schon lange her. Wir haben ja Glück gehabt. Das war Petrus, Paulus, Thomas, Andreas, all die konnten das erleben. Wir haben ja Glück gehabt. Denn sie hatten es erlebt. Paulus verbrachte viele Zeit in Gefangenschaft. Doch Jesus entwickelt diesen Gedanken weiter. dass er deutlich macht, dass das, was er sagt, nicht nur für diese Sendung gilt, sondern prinzipiell mit dem christlichen Leben zusammenhängt. Und für uns heute sogar noch Bedeutung hat. Menschen werden ihre nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern. Der Bruder den Bruder und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Alles grässliche Dinge. Alles scheinbar unvorstellbar und trotzdem gibt die Geschichte Zeugnis über Zeugnis von genau diesen Dingen, die geschehen. Menschen, die zu Christus finden und von ihren Familien verstoßen werden, sogar umgebracht. Wir werden den Menschen nie gefallen können. Das ist das, was uns am wenigsten gefällt am christlichen Glauben. Es wird immer so sein, dass wir Anstoß erregen und es wird auch immer so sein, dass wir provoziert werden. Wenn wir das nicht einmal wollen, das zeigt auch, sehen wir auch im Alten Testament, bei Daniel, Buch Daniel. Da baut ein König Nebukadnezar eine Riesenstatue und sagt, und alle sollen sich niederwerfen vor dieser Statue und sie anbeten. Und alle, die an den Gott Israels glaubten und ihm treu sein wollten, konnten das nicht tun und sind nicht niedergefallen. Jetzt muss man das mal sehen. Da stehen Hunderte oder Tausende Menschen und alle werden auf Kommando befohlen, sie sollen sich niederwerfen vor diesem Gott und ihn anerkennen als Gott. Und alles wirft sich nieder und es stehen nur noch einige da, die sagen, wir können das nicht. Es ist interessant, dass in der Menschheitsgeschichte, nicht nur im Alten Testament, immer hat es wieder solche Situationen gegeben, wo man Christen provoziert hat und sie zur Verleugnung ihres Glaubens zwingen wollte und sie haben sich nicht gebeugt. So schrieb Paulus mit größter Selbstverständlichkeit, im Übrigen sind Verfolgung etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Für uns ist es schon fast selbstverständlich, dass es uns gut geht. Und nicht nur, dass es uns gut geht, sondern es ist uns sogar selbstverständlich, dass wir die Achtung der Menschen einfordern, dass sie sollen unseren Glauben achten und respektieren, und wenn sie das nicht tun, dann tun sie etwas Widerrechtliches. Wir fordern die Glaubensfreiheit ein. Dabei vergessen wir schnell, dass wir hier so frei unseren Glauben leben dürfen, ist ein unverdientes Privileg. Das hat nur einzig und allein damit zu tun, dass wir hier geboren sind, wo man noch glauben kann, was man will, vorläufig, mit bestimmten Einschränkungen. Aber auf die ganze Christenheit gesehen, sind wir eine große Ausnahme. Und auch geschichtlich gesehen ist das noch gar nicht so lange her, dass auch eine Freikirche sein darf. Und dass wir uns versammeln dürfen. Das ist nicht so lange her. Wenn sich früher Menschen von der Kirche gelöst haben, aus welchen Gründen auch immer, dann wurden sie verfolgt, es wurde ihnen verboten, sich zu versammeln, oder man hat dann die Leiter hat man irgendwie aus dem Ort verjagt und herausgeprügelt. Und wir wissen nicht, wann diese Zeit wieder kommt, wo man sagt, ja, ihr da, ihr Christen, die so ausschließlich auf Jesus pocht und immer nur von Jesus spricht und dass er der einzige Retter ist und so. Ihr seid so extrem, ihr seid intolerant. Ihr habt keinen Platz, ihr habt auch kein Recht, euch zu versammeln, weil was ihr verbreitet, das stiftet Unfrieden. Das kann noch 20 Jahre gehen, das kann noch 100 Jahre gehen, das kann noch 2 Jahre gehen. Wir wissen das nicht manchmal, schwappt die Gesellschaft, ganz interessant, kippt auf einmal alles. Plötzlich ist von der Toleranz und Glaubensfreiheit, kippt das nur noch, dann wird bestimmt, wer Glaubensfreiheit hat und wer nicht. Das nennt man dann Toleranz. Und Jesus macht über die Schwierigkeiten, die ein Leben mit ihm mit sich bringen, nie ein Geheimnis. Er fordert sogar auf, die Sache gut zu überlegen, die Kosten zu überschlagen, bevor man sich auf ein Leben mit ihm einlässt. Seine Botschaft war nicht, wenn du zu mir kommst, dann geht es dir im Leben in jedem Bereich besser und du wirst Erfolg haben. Das war nie die Botschaft von Jesus. Die Botschaft von Jesus war, wenn du mit mir lebst, dann bist du für Zeit und Ewigkeit gerettet. Du hast ewiges Leben und du wirst nicht verloren gehen. Das war die Botschaft von Jesus. Und deshalb sagt er, wer sich auf mich einlässt, der soll die Kosten überschlagen. Ob er den Preis, den das in diesem Leben noch kosten könnte, ob er bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Und da hat er das an mehreren Beispielen deutlich gemacht. Eines möchte ich euch vorlesen. Am Beispiel eines Königs, der angegriffen wird. Nehmen wir an, sagt Jesus, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Also auch hier sehen wir, nimmt Jesus das Beispiel von diesem König. Der König ist jetzt schwächer als der mit 20.000. Der Feind ist in der scheinbaren Übermacht. Wird er das nicht überlegen? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Jesus hat nie ein Geheimnis darum gemacht, was Nachfolge kosten kann. Er hat es offen gesagt. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir, dass es uns gar nicht so geheuer ist, dass das so ist. Dass wir das alle viel lieber anders hätten. Dass wir alle viel lieber die sind, die man mag, die man schätzt, die man achtet, sogar die man bewundert, aber nicht die, auf die man herabsieht, die man verlacht, die man verhöhnt, weil wir ebenso diese kleinkarierten Menschen sind, die einzig und allein an Jesus glauben. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir, dass es tief in uns liegt, zurückzuschlagen, wenn wir ungerecht behandelt werden, wenn man über uns spottet, wenn man über uns lacht, hinter vorgehaltener Hand. Dass wir gerne mal jemandem dann vielleicht einen reinwürgen und so subtil remarchieren. Von unserer menschlichen Natur aus sind wir eher Wölfe als Schafe. Jesus sagt mit diesem Bild noch etwas ganz Wichtiges. Christen sind friedlich und betreiben Mission gewaltlos. Sie betreiben Mission gewaltlos und sie werden immer auch gewaltsamen Widerstand bekommen. Aber sie bleiben gewaltlos. Nun, das Umfeld, in dem wir leben, ist bedrohlich, sagt Jesus. Wölfe verspeisen gerne Schafe. Die reißen die Schafe, das wissen wir, nachher kommen dann die anderen Tiere, die erlauben sich dann auch noch dran. Doch Jesus sagt nicht, wir sollen hingehen und uns den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Das wäre ja noch fataler. Dann könnten wir eh zusammenpacken. Dann wären wir gleich alle gefressen. Nein, wir sollen nicht hingehen und uns so quasi, hallo, hallo, ich glaube an Jesus und jetzt kannst du mich fressen. Wir sollen uns nicht den Schafen, den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Er sagt, gerade weil die Situation gefährlich ist, seid darum klug wie die Schlangen und doch ohne falsch wie die Tauben. Diese Kombination von Klugheit wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben lebte Jesus selber vor. Da ist das Evangelium, die Evangelien eine Fundgrube dessen, was es heißt. Klug sein wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ihr müsst nur mal achten, wie Jesus antwortet. Nur mal ein Beispiel. Da kommt ein Schriftgelehrter und sagt zu Jesus, Jesus, wie bekomme ich ewiges Leben? Das sagt er natürlich, weil er Jesus weil er Jesus überführen wollte. Er wollte ihm eine Falle stellen. Und dann sagt Jesus nicht, ja, glaube an mich, ich bin der Sohn Gottes, dann wirst du ewiges Leben haben. Dann wäre seine Steinigung nur eine Frage von Stunden gewesen oder Minuten. Jesus sagte, ja, du bist doch ein Schriftgelehrter. Dann sag doch du mir, wie man ewiges Leben bekommt. Du bist doch so intelligent. Und dann gibt er ihm tatsächlich gibt er dem eine perfekte Antwort. Und Jesus sagt zu ihm, tu das und du wirst leben. Sei klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Die Geschichte könnt ihr selber nachlesen, er war natürlich noch komplett schockiert, weil er genau wusste, er kann das eben nicht tun. Er schafft es ja eben nicht. Also dann wusste er, bekomme ich kein ewiges Leben und dann ging das weiter. Aber das ist eine andere Predigt. Aber nur zum Sagen, nur zum Zeigen, Jesus hat das vorgelebt und wenn wir das lernen möchten, dann müssen wir viel lesen, wie Jesus geantwortet hat. Er war klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hätte er den Pharisäern und Schriftgelehrten immer gleich alles offen hingelegt, dann hätte Jesus nicht 3 Jahre gewirkt, sondern vielleicht 2 bis 3 Monate. Dann wäre er weg gewesen. Hätte man ihn gesteinigt. Keiner muss sich heldenhaft der Verfolgung stellen. Es gab auch so eine Zeit, da war es das A und O, das Nonplusultra, in einer gewissen Bewegung als Märtyrer zu sterben, das war praktisch das Anstrebenswerte. Aber das ist alles falsch, das hat Jesus nie gelernt, er hat nicht gesagt, das Höchste ist das Märtyrertum. Wo immer es möglich ist, dürfen wir der Verfolgung ausweichen. Jesus sagt es explizit, wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, dann flieht in eine andere. Dann flieht, dann wartet nicht, bis ihr tot seid. Dann geht. Das tat Paulus. In Damaskus wollte man ihn töten. Man bewachte die Stadt, damit er nicht entkommen konnte. Da ließen ihn seine Anhänger eines Nachts in einem Korb über die Stadtmauer hinunter und verhalfen ihm so zur Flucht. Da ist er geflüchtet. Nicht durch die Stadttore, die bewacht waren, sondern über die Mauer mit einem Korb. Das hat etwas Grips einschalten. Das hat auch etwas mit Klugheit zu tun. Oder etwas zu denken, wie man Probleme lösen kann. Und in Ikonien merkte Paulus und Barnabas, dass sie gesteinigt werden sollten. Sie blieben nun nicht still sitzen und denken, das ist unsere Gelegenheit, unser Märtyrertum zu leben. Jetzt warten wir und die Nachwelt wird uns rühmen, dass wir ausgeharrt haben und uns bewerfen lassen und töten lassen. Nein. Sie sind geflüchtet, als sie das realisierten und sind nach Lyakonien gegangen. Genau. Und später, als in Ephesus ein großer Aufstand gegen die Christen entstand und Paulus als Führer der Christen in diesem Theater auftreten wollte und irgendwie den Glauben verteidigen, heißt es in der Apostelgeschichte, als Paulus von diesen Vorgängen erfuhr, wollte er persönlich vor die Volksmenge treten, aber die Jünger ließen es nicht zu. Und auch einige hohe Beamte der Provinzverwaltung, die freundschaftlich mit ihm verbunden waren, warnten ihn durch Boten davor, sich ins Theater zu begeben, und er ging dann nicht. Weil sie hatten befürchtet, wenn Paulus dorthin geht in diesem Aufruhr, dass er gelüncht wird. Und die Christen dachten, das macht gar keinen Sinn. Warum soll man den Paulus lünchen lassen? Der soll weiter wirken können. Dann ist er nicht gegangen. Und vor König Agrippa kämpfte Paulus sogar für eine gerechte Behandlung. Er sagt nicht einfach, ja, das ist mein Schicksal, das sind jetzt die Wölfe, jetzt lasse ich mich halt fressen. Sondern er kämpfte auch um sein Recht. Er sagte, wäre ich im Unrecht und hätte etwas getan, worauf die Todesstrafe steht, würde ich mich nicht weigern zu sterben. Doch wenn die Anklage dieser Leute aus der Luft gegriffen, die Anklagen dieser Leute aus der Luft gegriffen sind, hat niemand das Recht, mich an sie auszuliefern. nur um ihnen einen Gefallen zu erweisen. Ich verlange, dass mein Fall vor den Kaiser kommt. Er fordert sein Recht ein als römischer Bürger, dass er vor den Kaiser kommt. Und er sagt, es ist nicht richtig, dass ich einer Lynchjustiz anheimfalle. Es ist nicht korrekt. Wenn die was haben, was stimmt, dann könnt ihr mich umbringen. Aber wenn sie nichts haben, dann verlange ich, dass sie mich rechtens behandelt als römischer Bürger. Also wir sehen, als Schafe unter Wölfe leben heißt nicht, uns vor sie hinzuwerfen. Nicht das Leben leichtfertig hinzugeben. Wo wir können, sollen wir uns retten. Doch sollen wir nie Jesus und sein Rettungswerk verleugnen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir sein Rettungswerk nicht verleugnen, dann wird auch die Verfolgung und der Spott wird nicht auf sich warten lassen. Wir dürfen auch nicht den Auftrag, den Missionsbefehl, den Jesus uns gegeben hat, vernachlässigen, um uns zu schützen. Auch als Gemeinde nicht. Wir dürfen als Gemeinde nicht sagen, wir treten mit dem Evangelium nicht an die Öffentlichkeit. Wir laden nicht mehr Menschen ein, um ihnen von Jesus zu erzählen, weil wenn die das hören, was wir verkündigen, ist die Gefahr, dass sie sich gegen uns richten. Man kann sich auch so schützen, indem man schweigt, indem wir den Auftrag gar nicht ausführen. Deshalb ist auch Evangelisation und Mission auch für uns immer eine Herausforderung. Weil wir genau da merken, da geht's hart auf hart. Plötzlich sehen wir die Wölfe. Wenn alle finden, dass wir es schön miteinander haben, dass sie das nett finden, dass wir es schön miteinander haben, dann sind alles Schafe. Aber wenn wir sagen, was Jesus gesagt hat, dass er der Weg zur Rettung ist, dann entpuppen sich die Wölfe. Da merken wir Widerstand. Paulus konnte nicht immer entrinnen. Oft saß er in Gefängnissen und man muss sich fragen, ja, ist das effizient? Ist das wirklich effizient, dass praktisch das Aushängeschild des christlichen Glaubens im Gefängnis sitzt? Da könnte so vielen Menschen vom Evangelium erzählen. Aber es ist so. Ob Effizienz hin oder her, das ist eine Frage unserer Gesellschaft heute, die immer nach Effizienz fragt. Paulus hat seinen Glauben gelebt. Wo er konnte, ist er geflohen. Aber ist viel im Gefängnis gesessen, weil nicht überall konnte er entkommen. Und zum Schluss wissen wir aus der Geschichtsschreibung, da können wir annehmen, dass er in Rom hingerichtet wurde, als römischer Bürger, nicht gekreuzigt wie die anderen Christen, sondern als römischer Bürger geköpft, weil römische Bürger nicht gekreuzigt werden dürfen. Noch etwas Wichtiges, eigentlich für uns das Wichtigste. Das sagt Jesus: Wenn man euch vor Gerichte stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Wir sind nie allein gelassen. Das ist die gute Seite dieser Botschaft. Selbst in den größten Stresssituationen, nämlich dann, wenn wir sogar vor Gericht gezogen werden, um unseres Glaubens willen, oder manchmal werden Christen auch nicht um des Glaubens willen vor Gericht gezogen, direkt, sondern nur indirekt. Und klagt sie irgendetwas an. Früher hat man gesagt, sie opfern Kinder. Man hat zwar keinen Beweis, man hat es einfach angenommen. Und so hat man gegen die Christen gehetzt und hat sie angeklagt. Oft ist die Anklage nicht direkt, wir klagen den an, weil er an Jesus glaubt. Vor allem, wenn wir einen Paragraph noch im Gesetz haben mit Glaubensfreiheit, dann schickt sich das natürlich nicht vor einem Gericht. Man klagt dann andersrum an. Die zum Beispiel Sie unterdrücken Menschen oder die machen Menschen von sich abhängig und sie nehmen ihnen die Mündigkeit weg durch den Glauben, den sie vertreten und so weiter. Da gibt es dann viele Gründe, die man finden kann, um dann einen vor Gericht zu ziehen. Und da sagt Jesus, in dieser Situation wird euch eingegeben, was ihr sagen sollt. Da braucht ihr kein Theologiestudium, überhaupt nichts. Das genügt, dass Jesus durch den Heiligen Geist in euch lebt und Gott wird sprechen für euch. Selbst dann, wenn wir auf der Verliererseite stehen, ist Gott uns ganz nahe. Wir werden dann realisieren, dass das, was über unsere Lippen kommt, nicht unsere Weisheit ist. Ich denke, das haben viele von uns auch schon erlebt in Gesprächen. Ich habe manchmal auch gestaunt, was ich geantwortet habe. Wenn ich mir die Frage vorher selber gestellt hätte, hätte ich gar keine Antwort gehabt. Aber in dieser Situation, wo mir diese Fragen gestellt wurden, hatte ich plötzlich eine Antwort. Das ist Gottes Geist, der in uns lebt. Der dann uns hilft, uns die richtigen Antworten gibt. Was über unsere Lippen kommt, ist nicht unsere Weisheit, sondern Gottes Reden. Und wir werden so die Geborgenheit und Kraft Gottes erleben. Das ist auch der Grund, weshalb viele Christen in Verfolgung ausharren, weil in dieser Verfolgung drin sie die Wirklichkeit, die Gegenwart Gottes erleben. Dann, wenn wir es nötig haben, werden wir die nötige Kraft bekommen. Und es wird uns wichtig sein, zu widerstehen. Es wird uns nicht so leicht fallen, wenn wir Jesus lieb haben, einfach zu sagen, nee, den kenne ich nicht. Das werden wir nicht mit links tun. Genauso, wenn mich jemand fragt, ist das deine Frau? Wenn Lilian da steht, dann denke ich, ja, wenn ich sage, ist meine Frau, dann habe ich Pech, oder dann sperren die mich ein. Ich sage, nee, ist nicht meine Frau. Meinte, ich würde das leicht sagen, ist nicht meine Frau. Es würde mir sehr, sehr schwer fallen, das zu sagen. Und ich würde mich sehr, sehr dumm und gemein vorkommen. Ich würde vermutlich sagen, ja, das ist meine Frau. Und genauso wird es sein, wenn wir auf Jesus gefragt werden. Es würde uns sehr, sehr schwer fallen, wenn wir Jesus gerne haben und sagen, nee, den kenne ich nicht. Und er ist nicht der wahre Gott. Und was in der Bibel steht über ihn, das ist Märchen. Das würde uns sehr, sehr schwer fallen. Die meisten von uns, ich glaube alle von uns, die Jesus lieb haben, würden sagen, ja, ich kenne Jesus. Und er ist mein Erlöser. Gott wird uns diese Kraft geben. Ein ungemütliches Leben kündet uns Jesus an. Wie Schafe unter die Wölfe schickt er uns. Er sagt nicht, ah, da habe ich eine große Herde, geht in diese Herde, habt ihr schön und darum habe ich einige Wächter, ihr müsst nie Angst haben vor Wölfen. Das würde uns doch gefallen. Nein, er sendet uns in ein ganz gefährliches Gebiet und damit macht er eines ganz deutlich, was wir in unserem Breitengrad, wie wir Christsein leben können, uns wieder ganz deutlich sagen lassen müssen. Ein christliches Leben ist kein gemütliches und kein bequemes Leben, sondern ein Leben, das uns enorm fordert und herausfordert. Aber wir sind nicht allein, sondern die Wirklichkeit Gottes ist mit uns. Gott lebt mit uns. Durch den Heiligen Geist wohnt er in uns. Und etwas ganz Grundlegendes sagt Jesus seinen Jüngern dann, das uns sofort einleuchtet, dein Jünger steht nicht über seinem Meister und dein Diener nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Meister und der Diener, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Hat man schon den Hausherrn Beelzebul genannt, also Teufel, dann wird man seine Leute erst recht so nennen. Eigentlich ganz logisch. Warum sollen die Leute, die Jesus ans Kreuz schlagen und finden, dass Jesus überhaupt nicht der Sohn Gottes ist, warum sollen die uns höher achten als Jesus? Warum sollen wir höher geachtet sein als er? Gar nicht möglich. Weil durch die Identifikation mit Jesus, wenn wir uns mit ihm identifizieren, werden wir gleichzeitig mit ihm degradiert. Das ist einer von denen da. Von diesen Jesus-Dingen, weiß ich, was die Leute dann sagen, Fanatiken oder weiß ich was. Das ist unser Schicksal. Es ist aber auch unsere Rettung. Um meines Namens willen werdet ihr vor allen Menschen, von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Das ist das Wunderbare. Das heißt, es lohnt sich. Am Schluss steht etwas Wunderbares, nämlich unsere Rettung. Das wird alles aufwiegen, was wir an Spott einstecken. Es wird alles aufwiegen, was wir an Nachteilen in dieser Welt mitzutragen haben. Es wird alles aufwiegen. Vielleicht können wir den Tag der verfolgten Kirche in unserer Wohlstandsgesellschaft, die uns noch Glaubensfreiheit gewährt, vielleicht können wir diesem Tag am besten begegnen, indem wir uns wieder ganz neu bewusst zu Jesus bekennen. Vielleicht müssen wir ihm wieder einmal sagen, ja Jesus, ich folge dir nach, egal wie hoch der Preis ist. Egal. Ich akzeptiere, Jesus, das, was du gesagt hast, dass du uns als Schafe unter die Wölfe sendest. Und ich sehe das Privileg, in dem ich jetzt lebe, aber ich möchte um jeden Preis dir folgen. Es ist es mir wert. Ich folge dir nach, auch wenn ich deswegen an meinem Arbeitsplatz gemobbt werde oder nicht befördert oder meine Arbeit verliere. Ich will dir treu bleiben. Ich folge dir nach, auch wenn mein Nachbar mich hasst und sich lustig macht über mich. Ich folge dir nach, wenn meine Kinder mich belächeln, meine Alten, die Frommen. Und ich folge dir nach, wenn meine Eltern mich deswegen verachten oder sich vielleicht sogar schämen, dass ich an dich glaube. Könnte das noch viel anhängen. Aber vielleicht ist heute genau der Tag, wo wir vielleicht Jesus wieder einmal ganz klar sagen müssen, und ich folge dir. Ich überschlage die Rechnung und ich sage dir, ich bin bereit, diesen Weg mit dir zu gehen, weil das, was du in mein Leben hineingelegt hast, und die Perspektive, die du mir für die Ewigkeit gibst, das ist es allemal wert, dass ich dir heute treu bin. Wollen wir das tun? Das soll jeder für sich. Ich will nichts erzwingen. Gott will nur Freiwillige. Aber manchmal ist es doch so, als Christen gewöhnen wir uns an so manches, auch an so manche Annehmlichkeit. Wir werden auch so gesittet. Das ist alles schön und gut. Aber denken wir daran, dass unser Glaube eine Herausforderung ist und bleibt. Und dass wir uns erst dann zur Ruhe setzen, wenn wir Jesus begegnen. Und vorher haben wir miteinander einen Auftrag zu erfüllen. Kann ich heute Jesus sagen, ja, ich bin bereit, dir zu folgen. Egal wie der Preis ist. Petrus schrieb den leidenden Christen, ich möchte euch glücklich preisen, wenn ihr beschimpft werdet. Oder ihr könnt euch glücklich preisen, wenn ihr beschimpft werdet, nur weil ihr euch zu Christus bekennt. Denn dann ist der Geist Gottes bei euch, in dem Gottes Herrlichkeit gegenwärtig. Was würden wir sagen? Würden wir sagen, wenn jemand leidet wegen des Glaubens, der Chef, der mobbt ihn, und sagen wir, super! Du kannst dich glücklich preisen. Was haben die Jünger gemacht, als sie verhört wurden in Jerusalem? Sie sind gekommen und waren glücklich, dass sie für Jesus einstehen konnten. Dass sie ihm treu blieben. Ihr könnt euch glücklich preisen, wenn ihr beschimpft werdet, nur weil ihr euch zu Christus bekennt. Wunderbar. Mein Nachbar beschimpft mich. Ah, der hat diesen Kleber am Auto. Jesus.ch. Ich kann mich glücklich preisen. Ich weiß zwar nicht, ob ich das dann immer tue, aber Petrus sagt das wenigstens. Wir könnten uns eigentlich glücklich preisen. Denn dann ist der Geist Gottes bei euch, in dem Gottes Herrlichkeit gegenwärtig ist. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir möchten dir danken, zuallererst einmal, dass du ein liebender Gott bist. Und danken, dass du uns ewiges Leben geschenkt hast, das Höchste, was ein Mensch überhaupt bekommen kann in dieser Welt. Du hast uns ein Leben gegeben, das sich zu leben lohnt, ein Leben, für das es sich auch zu sterben lohnt. Wir haben etwas, für das wir leben und sterben können. Das ist ein großes Vorrecht. Und du siehst, dass uns das, was Jesus sagt, uns gar nicht so gefällt, dass wir als Schafe unter den Wölfen leben sollen. Aber hilf uns, dass wir mit die nötige Klugheit und Weisheit und auch die nötige Aufrichtigkeit haben, das zu tun. Dass wir unseren Auftrag nicht vernachlässigen, weil wir Angst haben vor dem, was dann kommen könnte. Sei es als Gemeinde oder sei es in unserem persönlichen Leben. Und da siehst du in jedes Herz von uns. Und du siehst auch meine Feigheiten in meinem Leben, wo ich hätte den Mund öffnen sollen und schwieg, weil ich Angst vor der Reaktion hatte. Hilf uns, dass wir die Freiheit, die wir haben, wirklich nutzen, den Auftrag zu erfüllen. Und Herr, schenke, dass wir vielleicht gerade am heutigen Tag unser Bekenntnis zu dir erneuern können und dir sagen, ja, Herr Jesus, ich folge dir weiter nach, egal wie der Preis ist. Denn das, was du mir geschenkt hast, überbietet alles, wirklich alles. Und es lohnt sich, mit dir und für dich zu leben. Danke dir, dass wir auch wissen dürfen, dass du mit uns bist, in uns lebst, dass wir auch da, wo wir verhöhnt werden, belacht und belächelt und bemitleidet, dass da deine Kraft in uns ist. Und wir uns freuen können, dass wir zu dir gehören.